Diese Melodie ertönte erstmals vor gut 50 Jahren über die Fernsehbildschirme, denn sie ist die Titelmelodie zur Science-Fiction-Serie Raumschiff Enterprise. Captain Kirk, Commander Spock und Zitate wie Beam me up, Scotty sind über die letzten Jahrzehnte selbst für die Menschen ein Begriff geworden, die noch nicht mal eine Minute einer Folge Enterprise gesehen haben. In der heutigen Freisprechersendung möchten wir uns mit dem Phänomen Star Trek, Raumschiff Enterprise und der Faszination, die die diversen Serien und Kinofilme nach wie vor auf viele Zuschauer ausüben, beschäftigen. Mein Name ist Nina Brieke und ich möchte euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, mit mir und meinen heutigen Gästen durch die viel zitierten unendlichen Weiten zu fliegen. Ja, und diese unendlichen Weiten, die sind wahnsinnig komplex. Es ist ungefähr so, als würden wir euch versuchen, Herr der Ringe oder Harry Potter in 5 Minuten zu erzählen. Das können wir also nicht komplett abdecken, aber wir geben unser Bestes. Bevor wir ins Gespräch starten, gibt es einen kleinen Überblick über ein paar Eckdaten der letzten 50 Jahre Star Trek in unserem Faktencheck.
Star Trek bedeutet so viel wie Sternenreise oder Reise durchs All. Im Gegensatz zum ebenfalls sehr beliebten Star Wars wird hier der Schwerpunkt der Geschichte bei Star Trek klar. Es geht um das Reisen und Forschen, das Kennenlernen fremder Kulturen.
Zu Star Trek gehören verschiedene TV-Serien und Kinofilme. Den Anfang machten die Abenteuer des Raumschiff Enterprise mit Captain Kirk, die erstmals Ende der 60er in den USA ausgestrahlt wurden.
Circa 20 Jahre später wurde dann Enterprise The Next Generation auf die Reise ins All geschickt, dann unter dem Kommando von Captain Picard.
Ende der 90er Jahre konnte man die Trekkies zum einen auf der Raumstation Deep Space Nine bewundern, zeitgleich durfte auch mal eine Frau ans Steuer. Captain Catherine Janeway übernahm die Brücke des Raumschiff Voyager.
Anfang der 2000er Jahre ging dann wieder eine Serie mit der Enterprise auf Sendung. Zeitlich spielt die allerdings etwa 100 Jahre vor Captain Kirk und Co.
Und für 2017 ist eine neue TV-Serie geplant mit dem Namen Star Trek Discovery.
Ja, und jetzt sind wir wieder zurück in der Sternzeit PH88,4 angelangt und ich begrüße ganz herzlich meine gleich 3 Experten und Gäste für heute für die Freisprechersendung. Zum einen darf ich begrüßen Matthias Baumann, er ist Medienpädagoge mit den Schwerpunkten Hörspiel und Film und ist nebenbei noch Komponist. Star Trek fasziniert ihn seit seiner Kindheit und er mag vor allem, dass es den Menschen immer wieder den Spiegel vorhält. Willkommen, Matze.
Hallo.
Außerdem zu Gast ist Thorsten Stricker. Er unterstützt junge Menschen beim Berufseinstieg und findet, Star Trek erzählt spannende Geschichten, die nicht nur unterhalten, sondern oft auch zum Nachdenken anregen. Hallo Thorsten.
Hallo zusammen.
Und der dritte im Bunde ist Jan Koschorek. Er sagt, Star Trek ist für mich die Vision einer positiven Zukunft für uns alle, die Hoffnung macht, dass wir irgendwann erwachsen werden. Jan arbeitet als Dozent für Medienpädagogik und erforscht unter anderem die Lernstrategien von Computerspielern. Hallo Jan.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr da seid, dass ihr mit uns in die unendlichen Welten eintaucht. Matze, du hast ja gesagt, Star Trek fasziniert dich seit seiner Kindheit. Was genau hat dich denn damals so angesprungen?
Das war immer mal wieder was anderes. Also zuallererst, ich muss dazu gestehen, es gab ja damals nur diese berühmten 3 Programme und da kam Star Trek erstmal nicht. Wir kriegten aber als einzige die Schweiz in diesem Hochhaus und da wurde es schon etwas früher gesendet wie in Deutschland. Ganz am Anfang natürlich, ja, Raumschiffe und Planeten, Abenteuer und so weiter. Und je älter ich wurde, desto faszinierender fand ich irgendwie, dass so viel Wahres eigentlich drin ist und dass es mitgewachsen ist mit der Gesellschaft und mit unserer Zeit.
Also,
und
aber das Erste, was dich angesprungen hat, war tatsächlich das Raumschiff und das Weltall.
Science-Fiction.
Science-Fiction.
War ja auch nicht so lange her, dass die ersten Menschen auf dem Mond, also jetzt muss ich mal gerade lügen, 3 Jahre nach Star Trek, genau, war die erste Mondlandung. Und das hat uns natürlich damals alle wahnsinnig fasziniert, auch wenn ich da noch Mini war, aber das ist geblieben bis heute.
Thorsten, du bist ja ein bisschen jünger als Matze. Wie ging es bei dir los, deine Star Trek-Liebe?
Ja, also ich muss auch sagen, ich fand es immer total faszinierend, was da draußen sozusagen im Weltall sein könnte, wenn man einfach in den Sternenhimmel guckt, was könnte da draußen sein. Und ich habe mich schon sehr, sehr früh einfach für Raumfahrt interessiert und habe dann irgendwann so als Kind gemerkt, in der realen Raumfahrt geht es doch irgendwie sehr langsam vorwärts und die Erkenntnisse sind sehr wenig. Und dann habe ich mich so der Science-Fiction zugewandt, habe dann erstmal Bücher gelesen, wir haben dann Kabelfernsehen bekommen damals, als ich Kind war. Da habe ich dann erstmal Raumpatrouille geguckt. geguckt und fand das schon mal nicht schlecht. Diese deutsche Science-Fiction-Serie, die ungefähr zeitgleich startete. Und dann haben meine Eltern gesagt, Mensch, wenn dir das gut gefällt, die haben dann im Fernsehprogramm gesehen, dass Raumschiff Enterprise kommt. Das kannten sie auch noch aus ihrer Jugend und haben gesagt, wenn dir das gut gefällt, schau dir das mal an, das gefällt dir wahrscheinlich noch besser. Und so haben eigentlich meine Eltern mich ein bisschen so zu Raumschiff Enterprise, zu Star Trek gebracht, wie es im englischen Original ja heißt. Und bei mir war es aber auch erst natürlich auch sehr die Technikbegeisterung, ja. Also was eben das Raumschiff, die fremden Welten, ja. Und was da ist und so, genau.
Wie, war das bei dir auch so, Jan, dass dich diese Technik angepackt hat?
Ja, also das war sicherlich ein großer Teil, klar. Also als Junge sozusagen war ich natürlich auch total Raumfahrt begeistert. Ja. Es scheint irgendwie im Aufwachsen von vielen Jungs mal so eine Phase zu geben, wo man das toll findet. Ich finde es auch heute noch toll, um das mal jetzt zu sagen.
Glaubst du eigentlich, hast du damals auch an Aliens geglaubt eigentlich?
Ich glaube, da habe ich mir damals, ehrlich gesagt, als ich mit Star Trek in Berührung gekommen bin, noch nicht so die Gedanken drüber gemacht, außerhalb der Serie. Für mich war das als Kind aber total plausibel, dass es solche Außerirdische gibt, ja, und dass die auch alle so quasi in schöner Harmonie mit den anderen Menschen auf diesem Raumschiff sozusagen ihrer Arbeit nachgehen. Ja. Also das fand ich überhaupt gar nicht irgendwie komisch.
Ja, war für dich also durchaus von dieser Welt auch in dem Sinn,
absolut,
was dort gezeigt wurde.
Also für mich war auch gerade ich bin ja noch zu jung, als dass ich jetzt sozusagen die Erstausstrahlung mitbekommen hätte. Ich habe es sozusagen in der Wiederholung dann gesehen. Was mich aber neben der Technik und der Raumfahrt auch angesprochen hat, war natürlich das Abenteuer, ja. Also die verschiedenen Geschichten, die einfach in jeder Folge neu aufgesetzt wurden und wo es immer darum ging, irgendwie aus gefährlichen Situationen irgendwie das Beste zu machen.
Ja, was würdet ihr denn eigentlich sagen? Ich habe euch ja eingeladen als Experten, als Fans, aber auch so ein kleines bisschen als Nerds. Was würdet ihr denn sagen, was macht euch wirklich zu einem großen Fan oder vielleicht auch zu einem kleinen Star Trek Enterprise Nerd im Kontrast jetzt zu, ich sag mal, den normalen Fernsehkonsumenten? Outet euch mal ein bisschen.
Ja gut, ich denke, es ist vor allem so, dass uns einfach nicht nur das reine Gucken amüsiert, sondern dass wir auch mehr von dem ganzen Kosmos da wissen wollen. Also ich meine, ich gebe es offen zu, ich habe immer noch von der Enterprise einen Aufriss an der Wand hängen und auf meinem Computerbildschirm auch. Finde ich wunderbar. Also dass einen auch nicht nur interessiert Abenteuer, Gut gegen Böse, sondern eben auch, wo ist was in diesem Raumschiff, um das es da geht. Weil das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen den älteren Serien. Und zum Beispiel ab Next Generation, die Raumschiffe haben eine Größe, wo auch viele Episoden innerhalb dieser eigentlichen Raumschiffe spielen. Und ich denke, das unterscheidet schon einen Nerd von einem normalen Konsumenten, dass du mehr wissen willst, wie sieht's denn da aus? Und weiter geht's damit, geht es theoretisch überhaupt und so weiter, die mir da zustimmen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe halt einfach bei mir gemerkt, es ist immer mehr gewachsen. Also ich habe einfach gemerkt, das ist eine Fernsehserie, die spricht mich total an. Die gucke ich immer wieder gerne, immer wenn sie in der Wiederholung kam. Ich habe sie immer wieder geguckt. Und dann habe ich halt auch einfach mal gemerkt, ich möchte mich auch gerne mit Leuten mehr darüber unterhalten und so. Und ich weiß nicht.
Bist du auch zu so, warst du schon mal bei Conventions? Es gibt ja auch Star Trek Conventions.
Also damals, als es so die Hochzeit hatte und so, da war ich noch ein bisschen zu jung dafür. Mhm. Also da konnte ich nicht einfach so hinfahren. Es hatte auch niemanden von meinen, also meine Eltern wollten jetzt auch nicht unbedingt mit. Und ich bin also tatsächlich das erste Mal 2014 an der Convention gewesen. Und da hat es mich jetzt aber wirklich sehr gepackt und seitdem bin ich jetzt schon an 5 weiteren gewesen und ich freue mich auch schon jedes Jahr dann wieder auf die Termine, wo man dann auch wieder sich trifft, Gleichgesinnte trifft und so. Und ich
hast du dann auch richtig ein Outfit an dementsprechend oder gehst
also
du
zivil? Ich habe inzwischen 3 verschiedene Uniformen, weil es gibt ja sozusagen verschiedene Epochen, in denen die Serien spielen und jetzt habe ich einfach von diesen 3 verschiedenen Epochen sozusagen jetzt 3 verschiedene Uniformen. Dass ich dann einfach mal, weil diese Veranstaltungen gehen ja auch meistens so 2 bis 3 Tage und dass man dann
dass im Prinzip, du etwas Auswahl hast.
Genau, dass man dann im Prinzip
kann ich als Frau total.
Genau, wenn man dann doch vielleicht ein bisschen rein, wenn man dann vielleicht doch einen Tag lang mal ein bisschen reingeschwitzt hat, dass man dann am nächsten Tag die andere anziehen kann, genau.
Also, liebe Hörer, das war mein Timer. Was ich eigentlich sagen wollte, liebe Hörer, wie ihr schon merkt, das kann man durchaus auch ernsthaft dann betreiben, das Fantum, und da liegt dann vielleicht auch die Grenze zum Nerdtum. Wir möchten eine erste musikalische Verschnaufpause auf unserer Reise durch die unendlichen Weiten einlegen. Und ich habe euch gebeten, Musikstücke mitzubringen für die Sendung, die für euch in irgendeiner Form mit Star Trek, Enterprise und so weiter zusammenhängen. Thorsten, du hast uns ein Musikstück mitgebracht, was wir jetzt gleich hören. Sag doch mal ganz kurz, warum du ausgerechnet diesen Song ausgesucht hast.
Ja, also ich habe die Beastie Boys mit Sabotage mitgebracht. Und zwar einfach, weil man das jetzt so in diesem sogenannten Reboot von Star Trek seit 2009 im Kino...
Was ist ein Reboot?
Ja, also ich denke mal, ist es ja im Moment sowieso relativ in bei ganz, ganz vielen. Also Spider-Man und Batman und so weiter wird ja immer mal wieder im Kino neu erzählt mit neuen Schauspielern. Es wird die Geschichte abgewandelt und so. Und genauso ist auch mit Star Trek 2009 passiert. Sozusagen die ganzen Kinofilme seit 2009 sind im Prinzip sozusagen die Geschichte nochmal neu erzählt. Und da gibt es jetzt inzwischen aus dieser Reboot-Reihe ja drei Stück. Der letzte kam ja 2015 raus. 2016, Entschuldigung. Der letzte kam ja 2016 raus, Star Trek Beyond. Und es ist einfach schon mal in dem ersten Reboot-Film und in diesem dritten Reboot-Film ist dieses Stück gelaufen. Und deswegen denke ich da natürlich dann immer besonders an Star Trek.
Und es sei vielleicht an der Stelle verraten, dieses Stück spielt auf jeden Fall im letzten der drei Teile eine durchaus zentrale Rolle.
Das kann man so sagen.
Genau. Viel Spaß mit dem Song erstmal. Mit einem Knall zurück bei der heutigen Freisprechersendung auf PH 88,4. Heute zu Gast drei Fans, drei Nerds, Thorsten, Matze und Jan. Und wir unterhalten uns über das schöne Thema Star Trek und Enterprise. Der Song, den wir gerade gehört haben, spielt eine große Rolle in zwei der drei aktuellsten Kinofilme. Und während der Song lief, kam hier schon die wilde Diskussion auf. Jan wollte noch, hat noch was dazu gesagt, was die Tatsache, dass der Song in dem Film eingesetzt wurde, in ihm ausgelöst hat.
Genau, also die neuen Star Trek-Filme werden ja immer so ein bisschen vom Fandom, ja, so ein bisschen schlecht geredet, so nach dem Motto viel zu viel Action und irgendwie dieser Star Trek-Gedanke, der ist da nicht mehr so präsent. Und
ganz kurz, also für die Hörer, eben was vorher am Anfang der Sendung rauskam, Star Trek stand immer für gesellschaftliche Themen, politische Themen, das Forschen, das Reisen, also eben genau. Nicht wie bei Star Wars, dieser Schwerpunkt auf Action, kriegerischen Handlungen.
Genau.
Und bei den neuen Filmen wird das kritisiert, genau. dass er ein bisschen abgerückt wurde, ne?
So ist es, genau. Also da steht eben nicht mehr so dieses, ganz so oft findet man ja in Star Trek Filmen und in der Serie auch die philosophischen Themen und das ist eben in den neuen Filmen tatsächlich zurückgefahren. Aber ich muss, für mich persönlich muss ich sagen, als ich diesen Song gehört habe, den ich auch unabhängig von Star Trek sehr gut finde, war das für mich ein Zeichen, okay, also hier wird gerade sozusagen der Staub ein bisschen rausgefegt, ja, was die alten Filme und die Serie betrifft. Ja.
Thorsten runzelt die Stirn.
Ja, also ich finde, man kann das generell eigentlich für die ganzen Filme von Star Trek sagen. Ich finde, die Star Trek-Filme muss man eigentlich sowieso immer ein bisschen separat betrachten. Die sind eigentlich einfach fürs Massenpublikum gemacht und eigentlich die Star Trek-Fernsehserien, die Filme sind eigentlich in meinen Augen eigentlich immer was anderes, was komplett anderes. Also wirklich, Star Trek ist sozusagen im Kino wirklich fürs Massenpublikum und eigentlich das wirklich, was Star Trek ausmacht, lebt eigentlich in der Fernsehserie meiner Meinung nach.
Okay. Da muss ich sagen, bin ich ein bisschen anderer Meinung. Da bin ich tatsächlich ein bisschen anderer Meinung, weil ich gebe dir recht, das ist fürs Massenpublikum gemacht und es ist natürlich auch der kommerzielle Gedanke dahinter. Aber gerade was die alten Filme betrifft, wenn man jetzt mal denkt an Star Trek 4, zurück in die Gegenwart, wo es darum geht, die Erde zu retten, weil die Wale ausgestorben sind sozusagen und dann reist die Enterprise in die Vergangenheit, um noch einen Buckelwal zu finden, der sozusagen die außerirdische Sonde vertreiben kann, die Erde sonst vernichtet. Also,
Spoiler-Alarm.
Das ist, ja, aber vor diesem Hintergrund muss man doch sagen, also es ist ja ein hochaktuelles Thema, ja. Also,
hat Greenpeace das damals für sich genutzt, diesen Film?
Das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein zutiefst ökologischer Gesichtspunkt, der da irgendwie im Mittelpunkt von dem Film steht, ja.
Also, Für mich sticht Star Trek 4 sowieso in der Hinsicht hinaus, weil Star Trek 4 ist eigentlich der einzige Film, den ich wirklich gut finde.
Okay, machen wir hier kurz einen Punkt.
Aber in dieses Detail wollte ich gar nicht gehen.
Also, ihr merkt schon, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Fans können sich durchaus sehr uneinig sein in der Beurteilung verschiedener Filme und Serien. Und gerade bei Star Trek und Enterprise gibt es wahnsinnig viel, über das man sprechen kann. Gehen wir mal zurück ein bisschen auf die Serien. Und vorher ist es schon angeklungen, die Technik, die fasziniert. Und diese Technik hat tatsächlich auch die Wissenschaft und Physiker inspiriert. Matze, es gibt so ein paar Dinge in Star Trek, die wahnsinnig faszinierend sind und die auch so ein bisschen rübergewandert sind dann in die Realität. Also es gibt zum Beispiel sowas wie den Transporter, dass Leute durch eine technische Einrichtung teleportiert werden von dem einen Ort an den anderen. Es gibt den Warp-Antrieb, das ist also die Geschwindigkeit, die erzeugt wird, wenn die Raumschiffe durch den Weltraum fliegen. Kannst du ein bisschen sagen, ob es Dinge gibt, die tatsächlich dann auch in der echten Welt, in der Wissenschaft angekommen sind und die funktioniert haben?
Naja, eines von diesen Dingen liegt zum Beispiel vor dir. Es ist dein Smartphone und es ist tatsächlich so, die allerersten Kommunikatoren, die auftauchten, ähneln sehr stark einem Motorola-Handy, was vor 10 Jahren in war.
Also und so wann waren die bei Star Trek zu sehen?
Gleich im allerersten Film. Also diese berühmte Bewegung von Captain Kirk, wo er so lässig, ne, das Ding aufschüttelt und es dann immer dididüp irgendwie macht, ne, und dann so beamen uns hoch, Scotty. Das kann man tatsächlich seit einiger Zeit
machen. Also Star Trek hat die Klapphandys erfunden.
Wenn man so will, ja. Wahrscheinlich hat Motorola sich
Tablets.
Das noch... ja, also das kommt noch hinzu.
Ich habe Berichten schon öfter mal gelesen, dass der Motorola-Chef damals wirklich gesagt hat, dass ihn das inspiriert hat und dass er es auch mit seinen Geräten nachempfinden wollte. Ja, also ja. Das
also
kann
die
man
Faszination
wirklich nachlesen.
Ist unglaublich groß. Was ich so faszinierend finde an der Technik von Star Trek ist, also dass sie wirklich, sie wurde immer konkreter. Also während es vorher so Sachen waren, also Technik wurde angedeutet, wenn man der allerersten in der originalen Serie zum Beispiel drüber nachdenkt, der Maschinenraum, das waren ein Haufen weiße Kästen. Und irgendwo hat es manchmal rot geflackert und das war der tolle Warp-Antrieb, der ja am Anfang noch gar nicht so hieß. Der hieß er Soul-Antrieb. Und jetzt mittlerweile, und da gebe ich dir recht mit den Tablets und so, also die modernen Enterprises von Next Generation aufwärts bis hin zu den Filmen, die arbeiten alle wirklich mit einer Tablet-ähnlichen Oberfläche. Also die Interaktion Mensch-Maschine ist tatsächlich haptisch. Also keine Tastaturen wie früher, sondern es wurde immer mehr so umgesetzt, wie wir es heute
Bedienung über den Bildschirm.
Ja genau, so wie wir es kennen. Und auch Sprachbedienung. Das heißt also, was jetzt über Google und das Siri von Apple zum Beispiel immer mehr möglich wird, einen Computer fernzusteuern durch Sprache, das wird da schon vorausgedacht.
Das wird dann immer der Computer angesprochen.
Ja, Computer, ja, mache dies, mache jenes, ja. Und wenn man Pech hat, dann sagt der Han, Destination unclear, please repeat request oder so ähnliche Dinge. Was man vielleicht noch abschließend kurz sagen muss, vieles von dem, was in den neueren Star Treks vorkommt, also bis hin zum Warp-Antrieb, also ist zumindest theoretisch möglich. Also das hat selbst das MIT, also Massachusetts Institute of Technology, also die haben eine Abteilung, die tatsächlich erforscht, was ist tatsächlich von dieser Technik möglich. Und zumindest theoretisch ist mit Ausnahme des Transporters alles machbar.
Ja, also da muss man natürlich auch sagen, Star Trek hat einfach sehr, sehr viele wissenschaftliche Berater und das tun sich auch wirklich viele ernstzunehmende Physiker auch damit auseinandersetzen und sagen schon, dass vieles da auf guter Theorie beruht und auch einiges denkbar ist. Manche Sachen auch eher wieder nicht. Da würde ich einfach mal empfehlen, Professor Harald Lesch, der befasst sich auch öfter mal damit, oder auch Metin Tolan hat auch ein Buch dazu geschrieben.
Also es gibt tatsächlich auch Literatur zu dem Thema, wie hängen Star Trek, Utopien, ja. Fantasien.
Also ein, ja. Buch, heißt, ein ja. Buch heißt auch Die Physik von Star Trek, wo man das wirklich alles ganz genau auseinandergenommen wird.
Das Holodeck ist auch eine ganz tolle Einrichtung auf der Enterprise. Dort können nämlich alle Welten und Szenarien, die man sich vorstellen kann, werden erzeugt, virtuell erzeugt. Und dann kann man dort aber auch als Realperson tatsächlich agieren.
Das ist übrigens auch wieder eine Technik, die Star Trek vorweggenommen hat. Ne? Also wenn man sich jetzt das aktuelle Virtual Reality System von Samsung anschaut, da werden ja auch Sensoren in einem Raum platziert, der idealerweise leer ist. Ja. Und okay, es ist nicht so toll wie das Holodeck. Man braucht da noch eine etwas klobige Virtual Reality Brille, um diesen virtuellen Raum zu erzeugen. Aber
es wird.
Also wir sehen schon diese Übertragung, dieser Transfer. Ob er nun jedes Mal direkt von Star Trek kommt, ist jetzt zu bezweifeln. Aber es gibt durchaus viel, was da parallel läuft. Und zwar schon seit den Anfangszeiten von Star Trek. Was ich auch noch ganz spannend finde bei der Auseinandersetzung mit dem Thema, ist die Rolle von den Frauen in Star Trek. Mhm. Ganz zentral ist dort sicher Lieutenant Uhura. Das ist die Frau, die in der ersten Serie eine leitende Position auf der Brücke hat, also auf dem zentralen Organ des Schiffes. Dann gibt es in den neueren Serien Seven of Nine eine zentrale weibliche Figur. Und dann, wie vorher schon gehört, durfte auch irgendwann eine Frau sogar ans Steuer, nämlich Catherine Janeway. Mir ist allerdings aufgefallen, in den, ja, bei Seven of Nine und auch bei Uhura, die sind ganz schön knapp bekleidet, die Damen auch immer. Was habt ihr dazu zu sagen? Zu dem, wie werden die Frauen so dargestellt? Yeah.
Also ich würde mal sagen, bei Lieutenant Uhura war das halt damals einfach die Mode, der Zeitgeist. Also sie ist halt, es war halt die 60er Jahre und sie ist mit dem Minirock rumgelaufen. Ich glaube, das war einfach so ein bisschen so Zeichen, okay, es ist eine moderne, selbstbewusste Frau, die kleidet sich modern. Man hat eine Serie abzubilden versucht, die in der Zukunft spielt. Und ich glaube, da war das einfach, würde ich das so einordnen. Bei Seven of Nine, glaube ich, war es dann eher so, da das war vielleicht auch wirklich so ein bisschen, um noch mehr Quote zu machen. Und hat da wirklich schon einen sehr hauteng betonten einen Anzug an und hat ja durchaus auch eine ziemlich große Körbchengröße, kann man so mal sagen. Und ich glaube, das war schon extra so gecastet, das war schon extra so ausgesucht.
Wobei die Frauenrollen in Star Trek schon sehr wichtig waren. Ne? Ja. Also gerade Lieutenant Uhura kann man, glaube ich, nicht wichtig genug einschätzen, was das damals, vor allem zur damaligen Zeit, bedeutet hat. Also es ist ja nicht nur so, dass das eine Frau war, die als Frau auf der Brücke eine wichtige leitende Funktion, nämlich leitende Kommunikationsoffizierin war, sondern sie war auch noch Afroamerikanerin.
Ja.
Ja, das zu einer Zeit, wo sozusagen die Rassentrennung noch Thema war und Rassismus sozusagen den USA in einer Art und Weise präsent ist, gewesen ist, die wir uns heute trotz Trump ja hoffentlich nicht mehr ganz so vorstellen können.
Mhm.
Ja, und das war ja, und da muss man sagen, ist ja Star Trek ganz oft neue Wege gegangen. Ja. Also der Kuss zum Beispiel zwischen Captain Kirk und Lieutenant Uhura, das war ja sozusagen der erste Kuss.
First interracial Kiss.
First interracial, genau, der
großes
erste.
Großes Ding damals, ja.
Das riesiges Ding, ja. Also
große Empörung.
Da greife ich jetzt sozusagen mal in die Nitpicker-Kiste und muss sagen, dieser Kuss hat so gar nicht stattgefunden.
Okay, dazu machen wir jetzt einen Cliffhanger drauf. Denn im nächsten Blog werden wir uns ein bisschen darüber unterhalten, wie so die kulturellen und politischen Bezüge waren, was es auch für, ja, damals für eine Revolution war, und knüpfen dann wieder an das, was Jan uns gerade erzählt hat. Also gleich wird geknutscht. Vorher hören wir nochmal ein Lied, und zwar jetzt das von Jan. Du hast uns auch eins mitgebracht. Sag uns mal ganz kurz, was wir jetzt hören.
Ja, ich habe lange überlegt, ob ich das tatsächlich tun soll. Ich habe ganz tief in meine Giftkiste gegriffen und habe Edelweiß mitgebracht mit dem Titel Raumschiff Edelweiß. Und das war sozusagen, ist ein Artefakt aus der Zeit, wo wirklich mein Star Trek-Nerdtum oder Fantum, je nachdem wie man es nennen will, glaube ich, seinen Höhepunkt erreicht hat. Da, wo ich dann auch als Jugendlicher den Star Trek-Wecker bei mir auf dem Bett stehen hatte. Und ja, das hat mich damals ganz spontan angesprochen, weil es war eine Band für Charts und die ist in der Fernsehsendung aufgetreten und ich musste es mir kaufen.
Viel Spaß mit Raumschiff Edelweiß von Edelweiß. Willkommen zurück beim Freisprecher auf pH 88,4. Heute, wie wir gerade gehört haben, zum Raumschiff Enterprise und zu Star Trek. Zu Gast sind immer noch Jan, Matze und Thorsten. Und ich habe versprochen, wir reden jetzt übers Knutschen. Wir hatten darüber gesprochen, dass bei Star Trek tatsächlich revolutionäre Dinge passiert sind. Vor allem am Anfang, als die Serie auf die Fernsehbildschirme kam, das war Ende der 60er. Wir hatten geendet mit dem First Interracial Kiss zwischen der schwarzen weiblichen Lieutenant
Uhura,
genau, auf der Brücke der Enterprise. Und Jan, du wolltest noch was dazu sagen.
Ja, genau. Also das war damals eine Szene, wo Captain Kirk und Uhura so sich küssen. Und hat damals für unglaublich viel Aufruhr gesorgt, ja. Aber dieser Kuss hat eigentlich gar nicht stattgefunden. Also ich habe in einer in einem Buch von William Shatner über seine Erfahrungen, die er gemacht hat mit Star Trek, also William Shatner ist der Schauspieler von Captain Kirk, hat er sozusagen in sehr lebhaften Worten beschrieben, dass dort tatsächlich dann von einer Regierungskontrollbehörde zwei Gentlemen im Studio standen, um zu kontrollieren, dass sich die Lippen von William Shatner und von
Nichelle Nichols,
dankeschön, auf keinen Fall berührt haben.
Ja. Also es war ein Fake.
Das war ein Fake sozusagen. Ach, und das Ganze wird dadurch nochmal absurder gemacht, weil ja diese Szene, wie es damals im amerikanischen Fernsehen üblich war, sowieso nicht so gezeigt wurde, sondern genau im richtigen Moment sozusagen tauchte auch plötzlich jemand auf, ein Kopf auf, der vorbeigelaufen ist sozusagen.
Also da wurde ein bisschen getrickst und geschmut, aber man kann schon festhalten, dass es damals für einen Aufruhr gesorgt hat und ja, trotzdem als First Interracial Kiss in die Annalen eingegangen ist. Der Erfinder Gene Roddenberry, der das ganze Star Trek-Universum eigentlich am Anfang entwickelt hat, der hatte sich auch direkt von Anfang an für eine ethisch diverse Besatzung entschieden, die da war. Eben, wir haben schon gehört, eine schwarze Dame auf der Brücke aus den Vereinigten Staaten von Afrika, so wurde das dann genannt. Es gab einen Russen, den Herrn Chekhov. Und dann gab es noch einen Amerikaner mit japanischen Wurzeln, Lieutenant Sulu. Es gab den Vulkanier Mr. Spock. Also da war ganz schön Multikulti angesagt auf der Brücke.
Das hat sich auch so gehalten und ist auch bis zum heutigen Tag so. Also Star Trek hat schon immer, wie soll man das nennen, Artenvielfalt bewiesen. Ja, und auch, dass plötzlich Leute miteinander auskommen können, wie zum Beispiel die Menschen und die Klingonen. Die sind ja quasi, glaube ich, so ziemlich das erste Feindbild, was eingeführt wird bei Star Trek, Originalserie, sind die Klingonen. Das entstand in einer Zeit, als tatsächlich Amerika und Russland, Kalter Krieg und so weiter, wir wissen es. Und interessanterweise sehen tatsächlich am Anfang die ersten Klingonen in Star Trek, sehen sehr, sagen wir jetzt mal, kaukasisch aus. Ne? Also man hat schon gemerkt, dass da noch die Feindbilder klar verteilt sind. Aber zum Beispiel dann in der darauf folgenden Serie, Next Generation, ist es dann schon so, dass zum Beispiel ein Klingone Teil der Mannschaft ist. Und das war revolutionär. Ja, in einer leitenden Position, ähnlich wie Uhura damals, die ja übrigens am liebsten ausgestiegen wäre nach der ersten Staffel, wenn nicht Martin Luther King himself sie dazu ermuntert hätte.
Also es gab sogar prominente Fans der ersten Stunde.
Sie war die erste Schwarze, die quasi eine Rolle spielte, die auch mediensichtbar war, in positiver Funktion. Und sie wurde, Gene Roddenberry auch, massiv bedroht. Also das ging hin bis zu brennenden Kreuzen vorm Haus und sie wollte also aufgeben. Und er hat sie also gebeten,
Martin Luther King hat sie gebeten, durchzuhalten und das hat sie auch getan. Thorsten Jan, wollt ihr noch was zu der Besatzung und der Artenvielfalt und Kulturvielfalt ergänzen?
Ja, Artenvielfalt ist schön gesagt. man muss sagen, also Gene Roddenberry war in dieser Art und Weise, wie er das aufgebaut hat, seiner Zeit unglaublich weit voraus. Man muss sich das auch, also nicht nur was Lieutenant Uhura betrifft, sondern zum Beispiel Lieutenant Sulu, ja. Also da war einfach Pearl Harbor und Iwo Jima, Zweiter Weltkrieg, Konflikt mit Japan, war da noch nicht so lange her. Ja, es war zu einer Zeit, wo sich ganz klar abgezeichnet hat, dass der sogenannte Kalte Krieg mit Russland sich eher verstärkt, ja, als dass er sozusagen, als dass sich das sozusagen wieder befriedet.
Und ganz kurzer Einschub, ich habe gelesen, damals galten Japaner als schlechte Autofahrer und ausgerechnet Sulu hat dann den Steuermann gegeben, habe ich gelesen.
Also ich weiß nicht, ob Gene Roddenberry das beabsichtigt hat, aber es ist natürlich auf Linie mit dem mit den Idealen, die er auch persönlich vertreten hat, weil Gene Roddenberry war zutiefst Humanist. Das muss man wissen über ihn und er war auch ganz und gar nicht davon überzeugt, dass es einen Gott gibt, ja, sondern genau das Gegenteil. Also er war absolut auch Atheist. Ja,
also er hat sein Weltbild tatsächlich darum eine Fernsehserie gebaut.
Man könnte sagen, dass sozusagen die tragenden Säulen, die sozusagen heute auch noch den Kern von Star Trek ausmachen, auf seinem Humanismus und seinem Atheismus basieren, ja.
Wobei er ja trotzdem also vielen Charakteren, wie zum Beispiel Picard, immer wieder auch die Möglichkeit gibt, zum Beispiel über Glauben jeglicher Art irgendwie zu philosophieren.
Das wollte ich gerade fragen, gibt es denn auch religiöse Anklänge in Star Trek?
Ja, also auf jeden Fall gibt es die, obwohl sozusagen eigentlich, ja, also erstmal sich das Ganze erstmal gar nicht so sehr danach anhört. Wir sind in eigentlich, Star Trek spielt in einer hochtechnisierten Welt sozusagen, aber trotzdem gibt es immer mal wieder Folgen, die auch so das Thema Religion mit behandeln. Eine Folge finde ich ganz besonders toll, wo ja ein kleiner Unfall passiert sozusagen. Es wird jemand durch die Crew der Enterprise schwer verletzt. Und weil sie sich schuldig fühlen, beamen sie an Bord, oben behandeln sie. Die Person ist eigentlich so unter Betäubungsmittel, die Betäubungsmittel lassen aber ein bisschen früher nach. Und sie sehen Captain Picard so ein bisschen benebelt und haben dann so den Eindruck, das muss Gott sein, ich muss im Himmel sein, ich wurde jetzt gerade...
Also die verletzte Kreatur,
sie ist im Himmel und denkt, der Captain der Enterprise ist Gott, und sie wird dann auch wieder zurückgebeamt auf den Planeten und erzählt dann, ich hab Gott gesehen, er heißt Picard und wir müssen den Picard anbeten und so weiter. Und ja, das finde ich eine sehr, sehr eindrucksvolle Folge. Es gibt diesen wiederkehrenden Charakter Q, der sozusagen die Menschheit testet und sozusagen wissen möchte, wie weit sie sich entwickelt hat, der auch als sehr gottähnlich dargestellt wird, auf jeden Fall als sehr allmächtig. Also das heißt, Religion spielt durchaus auch eine Rolle, ja, in Star Trek immer mal wieder.
Es ist auch so, also es gibt ja diese berühmte oberste Direktive, die in Star Trek eine große Rolle spielt, dass wenn man also faktisch auf eine Zivilisation, oder wie heißt das so schön, eine Vor-Warp,
genau, also Zivilisation. Eine Zivilisation, die noch nicht den Warp-Antrieb entwickelt hat.
Genau, und um den Glauben nicht zu nehmen, gilt das Prinzip der absoluten Nicht-Einmischung. Sie dürfen zwar heimlich beobachten, aber genau wie das, was Thorsten sagte, dann, um das zu verhindern, weil sie dann gottgleich werden mit ihren ganzen Möglichkeiten, gibt es diese Direktive, die ihnen das eigentlich verbietet. Und
wie oft wird die gebrochen?
Mehr oder weniger immer mal wieder.
Also, das ist die große Leistung von Star Trek ist ja, dass es ganz selten passiert, dass wirklich gesagt wird, das hier ist gut und das hier ist richtig. Ja, es gibt so ein paar, klar, es gibt natürlich so ein paar Leitlinien, wie gesagt, Humanismus und so weiter. Aber die oberste Direktive ist so, an der arbeiten sich ganz viele Folgen ab, an genau dieser Frage. Ja, wann ist es denn gerechtfertigt, Regeln zu brechen? Ja, für welchen Gründe dürfen wir denn sozusagen gegen die Regeln handeln?
Also vielleicht nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, die oberste Direktive heißt, die Crew der Enterprise als Forscher und Entdecker sollen sich zurückhalten, sollen sich nicht in die Angelegenheiten, auch kriegerischen Angelegenheiten zwischen Völkern einmischen. Aber sie kommen immer wieder an den Punkt, dass sie merken, das ist ganz schön hart, das einzuhalten. Und es geht immer wieder darum, dass sie sich daran reiben und dann irgendwie doch
Und im Prinzip spiegelt das auch wieder sozusagen, was hier in der Realität stattfindet. Ja? Also da fallen einem natürlich Bezüge ein zu den Vereinten Nationen, zur Menschenrechtskonvention und so weiter und so fort. Und ähnlich breit wie sozusagen die Charta der Vereinten Nationen gedacht, das hat er auch die oberste Direktive sozusagen gedacht. Also ich würde das zu dir noch ergänzend sagen, Matze. Also es geht ja nicht nur darum, zu verhindern, dass die Außerirdischen, die dann ja die Crew der Star Trek wären, mit ihrer Technik zu Göttern werden und sozusagen den Glauben dort beeinflussen, sondern es geht vor allem natürlich auch darum, einfach die natürliche Entwicklung so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Ne? Also das ist zumindest so mein Verständnis gewesen. Und dieses Nicht-Einmischungsprinzip ist natürlich eine Sache, was das immer wieder auf die Probe gestellt
wird. Ja, und das finde ich aber auch gerade das Spannende, wo man halt
auch
bei diesen Folgen merkt man halt einfach wirklich ganz, ganz stark sozusagen die philosophische Ausrichtung, die Star Trek ganz oft auch hat, wo man einfach halt dann mit diesen ethischen und moralischen Grundsätzen dann in Konflikt gerät und die dann einfach viele Folgen das wirklich einfach abhandeln und ja, wo man einfach sieht, wo Star Trek wirklich so zum Nachdenken anregt und dass es halt nicht nur Abenteuergeschichten sind.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr merkt schon, auch wenn ihr euch bisher noch nie mit Star Trek und Enterprise beschäftigt habt, tatsächlich werden da die ganz großen Themen der Menschheit thematisiert, Philosophie, Religion, Nicht-Einmischung in Angelegenheiten von anderen Kulturen und so weiter. Also es bleibt spannend, hoffentlich auch unsere Sendung. Jetzt machen wir erst nochmal einen musikalischen Zwischenstopp auf unserer Reise. Jetzt ist Matze dran. Du hast uns auch ein Musikstück mitgebracht, das im weitesten oder auch engsten Sinne mit Star Trek und Enterprise zu tun hat. Sag doch mal, was hören wir jetzt?
Ja, ich habe euch das Stück Blue Skies mitgebracht von, oh Gott, Scott Irwin, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Das ist aus den 20er Jahren, letztes Jahrhundert, versteht sich. Und dieses Stück wird gesungen von Commander Data für Counselor Troy und Commander Riker, als sie heiraten im 10. Kinofilm.
Und Commander Data ist ein Android.
Er entspricht dem, was in den alten Serien eigentlich der Spock ist, also ein sehr logischer Charakter, der aber immer versucht, menschliche Emotionen zu verstehen. Und der singt eben dieses Lied und das habe ich euch mitgebracht, weil ich das einfach so schön finde, diesen Anlass. Viel Spaß damit.
Jetzt wird's zum Ende der Stunde nochmal richtig kuschelig und soulig. Das war Data, aka sein Darsteller Brent Spiner. Wir sind zurück bei Freisprecher auf PH 88,4. Vor dem Song haben wir über die großen Bezüge von Star Trek gesprochen, zu Philosophie, Religion, Politik, spielt wahnsinnig viel rein. Jetzt kommen wir langsam mal wieder auf die Erde, zu unserer Basisstation. Meine Gäste Thorsten, Matze und Jan arbeiten alle drei als Pädagogen in unterschiedlichen Varianten. Mal meine Frage, wenn Star Trek für euch dann doch so zumindest in der Freizeit eine Bedeutung hat und ihr da auch klare, wichtige Bezüge rausgearbeitet habt schon, gibt es denn auch was, was euch in eurer Arbeit tatsächlich irgendwie dazu einfällt? Gibt es Dinge, die ihr umsetzt oder wie sieht es da aus? Gibt es da irgendwas?
Es gibt sicherlich den Punkt, dass man ja als Pädagoge auch immer wieder, sei es jetzt in der Schule oder auch im anderen Setting, wie jetzt auch in der Flüchtlingsarbeit, dass man auf das, was man nicht kennt oder beziehungsweise auf den Menschen, den man nicht kennt, der einem da vorgestellt wird, eingehen muss und dass das vielleicht auch erstmal nicht gut läuft. Und das ist ja zum Beispiel auch in Star Trek immer mal wieder auch der Punkt, Beziehungen müssen wachsen. Das ist da auch so. Also zum Beispiel die Beziehung zwischen Captain Picard und seiner Crew in der Next Generation Serie ist jetzt ganz am Anfang noch relativ rüde, ja, krasse Autorität. Bis das so was Väterliches wird, wie im Verlauf der Serie, das ist neu. Das wächst dann erst. Und ich denke, das ist was, wo wir sicherlich auch immer damit zu tun haben. Wir müssen uns die Leute angucken. Mit manchen kommt man gleich klar, mit anderen unter Umständen niemals. Und manchmal ist es ein Kampf, bis man sich zusammengerauft hat.
Ja, also finde ich einen sehr
wichtigen... Wer hätte das gedacht? Star Trek als Inspiration für Pädagogen.
Ja, finde ich sehr wichtigen
Aspekt. Kann man durchaus was rausziehen, ja.
Und gerade dieses Interkulturelle. Also das sind ja sozusagen extreme Kulturen, die in Star Trek aufeinandertreffen. Und ich finde das immer ganz erfrischend, wenn man dann selber vor der Herausforderung steht, verschiedene Kulturen unter einen Hut zu bringen, sich dann das nochmal anzuschauen und zu sehen, ja klar, also eigentlich haben wir es doch relativ einfach.
Was ich, fällt mir jetzt gerade zu dem Thema ein, also das Problem der Sprache, ne, sind wir ja jetzt gerade so konfrontiert wie, glaube ich, seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Wir haben haufenweise Menschen hier im Land, deren Sprache wir nicht verstehen und die unsere nicht. Und da fiel mir eben gerade diese, es gibt eine Star Trek Folge, da stoßen die auf eine Zivilisation, technisch wie die, aber vielleicht es gibt keine Basis für diese Sprache. Das heißt,
mal ganz also, kurz unterbrechen, weil normalerweise ist das so, sie treffen ja auf jemanden und man kann sich gleich unterhalten, weil da gibt es ja sozusagen diese tolle Erfindung des Universaltranslators sozusagen. Das heißt, da tut gleich der Computer sofort, ohne Zeitverzögerung, eigentlich sofort übersetzen. Aber was eben das Besondere an der Folge ist, die du ansprichst, jetzt ist, die Kommunikation funktioniert da erstmal gar nicht.
Genau.
Und also dann, sie sprechen zwar Wörter, aber die Wörter ergeben keinen Sinn.
Genau, also das heißt, die haben keine gemeinsame Basis. Sie können die Wörter verstehen, aber die Bedeutung erschließt sich nicht. Und die beiden Captains werden auf dem Planeten gebeamt und müssen da ums Überleben kämpfen. Und allein durch Gleichnisse, also Picard erzählt zum Beispiel von Gilgamesch, das Gilgamesch-Epos, um so die Mythologie zu verstehen, so nähern die sich an. Das ist ein langer Prozess und ich finde das sehr interessant, weil das geht uns heute eigentlich auch oft so. Nicht nur sprachlich, sondern auch, dass wir die ganze Kultur dahinter nicht verstehen, selbst wenn wir irgendwas zum Nachlesen haben, ne?
Ja, mir ist auch so ein bisschen Gedanke gekommen, vielleicht klingt das jetzt auch ein bisschen blöd, aber ich denke halt, also ich finde halt immer, Star Trek ist für mich wirklich einfach so ein Bild von einer wirklich sehr positiven Zukunft. Und ich arbeite ja mit Jugendlichen zusammen und ich hab immer so das Gefühl, ich arbeite dann sozusagen auch an der Zukunft. Und da sehe ich auch immer irgendwie so ein bisschen so einen Bezug, dass ich sozusagen auch so meine Zukunftsgewandtheit im Hobby sozusagen dann auch ein bisschen so im Beruf habe.
Ich glaube auch, einen positiven Blick in die Zukunft tut uns allen mal ganz gut. Ob der jetzt von Star Trek beeinflusst wird oder sonst woher, ist ja eigentlich zweitrangig. Aber ich glaube, das da rauszuziehen, kann auf jeden Fall nichts Schlechtes sein. Ja. Leider nähert sich die Stunde dem Ende. Wir müssen irgendwie so einen Knopf dran machen. An euch mal die Frage, wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr könntet mal mitfliegen mit Raumschiff Enterprise oder auch der Voyager oder könntet Zeit verbringen auf der Station Deep Space Nine. Wo würdet ihr da gerne landen oder welche Position hättet ihr gerne? Wäret ihr gerne eine andere Spezies? Was wäre da so euer Wunsch?
Also ich kann sagen, dass ich jetzt bei meiner ersten Convention 2014 auf dem Nachbau von der Brücke von der Enterprise D war und das war schon mal was Tolles. Und dann dieses Jahr an der Comic-Con in Stuttgart, da war ein Nachbau vom Maschinenraum der Enterprise D und das war ein tolles
Erlebnis. Also wärst gerne im Maschinenraum.
Also Brücke oder Maschinenraum, weil einfach da kommen halt sozusagen die Informationen alle ein. Dort werden wichtige Entscheidungen getroffen. Und das war einfach ein super Erlebnis. Und ich habe mich in diesem Maschinenraum schon eine Dreiviertelstunde aufgehalten, viele Fotos gemacht und ich könnte mir durchaus vorstellen, da noch länger zu verbringen. Ja.
Matze.
Ich wäre gern Barkeeper auf 10 vorne. Das ist in Raumschiff Enterprise Next Generation gibt es eine Bar auf diesem Schiff und die heißt eben 10 vorne und die haben die beste Aussicht auf das, was kommt nach vorne, schöne viele Fenster und ich glaube, da würde ich gern anheuern. Ist alles synthetisch natürlich, aber ist trotzdem schön. Okay.
Also ich glaube, ich würde ein bisschen früher anfangen, würde sagen, ich gehe erstmal auf die Starfleet Flottenakademie und schaue mir das mal an, wie die da so Lehre machen. Das wäre sozusagen mein Ding.
Also du würdest dir anschauen, wie denn da ausgebildet wird, wie gelehrt wird in Referenz zu deinem eigenen Beruf.
Sozusagen. Und ich glaube, am ehesten würde ich aus mir einen Wissenschaftsoffizier machen wollen.
Also ich würde sagen, da hätten wir dann doch schon eine nette Crew beisammen, einen Wissenschaftsoffizier, einen, der auf der Brücke oder am Maschinenraum steht und einen Barkeeper haben wir auch. Wunderbar, dann brauchen wir nur noch ein Raumschiff an der Stelle und dann können wir loslegen. Lieber Thorsten Stricker, genau, Energie. Lieber Thorsten Stricker, lieber Matze Baumann und lieber Jan Koschorek, sehr herzlichen Dank für eure Zeit und dass ihr bei uns zu Gast wart bei PH 88,4, dem Freisprecher. Liebe Hörer, ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick in die unendlichen Weiten und das Universum von Star Trek. Und wenn ihr nicht sowieso auch schon Fans seid, vielleicht habt ihr ja Lust, mal reinzuschauen. Die absolut letzten Worte gehören natürlich Commander Spock. Live long
and prosper.